Morgen um 6 Uhr. Das Wichtigste kommt jetzt aus der Nachrichtenredaktion von der Romana Kaiser. Guten Morgen, Romana.
Guten Morgen. Wir schauen zuerst gleich nach Polen, denn dort geht in diesen Minuten der Wahlkrimi ums Präsidentenamt zu Ende. Knapp gewonnen hat, so wie es aussieht, der EU-kritische Kandidat. Und dann schauen wir uns den ukrainischen Angriff gegen die russischen Militärflughäfen etwas genauer an. Das könnte nämlich eine der spektakulärsten Geheimdienstoperationen sein, die es je gegeben hat. Das sagt ein Militärexperte bei uns. Mit mir im Studio heute früh ist Livia Schmid. Wir starten wieder mal nass in die neue Woche.
Guten Morgen. Ja, heute ist es vor allem grau. Es hat viele Wolken. Dazu gibt es eben Regenschauer und auch Gewitter. Das Ganze bei 21 Grad.
Bei der Stichwahl ums Präsidentenamt in Polen haben sich die beiden Kandidaten ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Stand jetzt sind praktisch alle Stimmen ausgezählt und knapp vorne liegt der rechtskonservative Karol Nawrocki. Er kommt auf knapp 51%. In den ersten Prognosen nach der Wahl hat noch sein Gegenkandidat geführt, Rafael Czarkowski von der pro-europäischen Regierung. Frage jetzt live an Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber in Warschau. Ja, die Wahl war unglaublich knapp. Der rechtskonservative Nawrocki, der steht nun aber ziemlich sicher als Sieger fest. Was hat denn den Ausschlag gegeben für den Sieg?
Ja, Nawrocki ist bei der knappen Mehrheit der Polen und Polinnen einfach besser angekommen als sein Herausforderer. Mit seiner hemdsärmeligen Art und seinen harten, pointierten Aussagen konnte er überzeugen. Offenbar eben mehr als der weltläufige Städte Czaskowski, der eher etwas elitär wirkt. Und Polen ist nach wie vor ein sehr konservatives, nach innen gekehrtes Land, das nicht zu viel Veränderung und nicht zu viel Einmischung von außen will. Und diesen Leuten schien Nawrocki offenbar die bessere Wahl. Und außerdem ist das Resultat auch ein Misstrauensvotum gegenüber der Regierung von Donald Tusk. Viele sind unzufrieden damit, dass die Regierung nicht das geliefert hat, was sie versprochen hat. Und ich denke, schlussendlich zeigt das sehr knappe Resultat einmal mehr, wie tief gespalten das Land ist, und diese Spaltung, die dauert wohl noch länger fort.
Jetzt haben wir gehört, Nawrocki ist ein Rechtskonservativer, sieht die EU eher kritisch. Erzählen Sie uns noch mehr, wer ist dieser Karol Nawrocki?
Nawrocki ist 42 Jahre alt, er ist ein konservativer Historiker, sogar ein Nationalist. Er ist Direktor des Instituts für Nationales Gedenken und eigentlich parteilos. Er wurde dann aber von der nationalkonservativen PiS als Kandidat aufgestellt. Er ist ein EU-Skeptiker und hat sich im Wahlkampf klar als Fan von US-Präsident Trump und dessen Politik gezeigt und wurde auch von ihm unterstützt. In Sachen Ukraine will er das Nachbarland militärisch zwar unterstützen, ist aber gegen einen EU- und einen NATO-Beitritt der Ukraine. Er ist für eine Begrenzung der Migration, gegen den Green Deal der EU und für ein sehr restriktives Abtreibungsrecht. Und man muss sagen, er ist bei vielen Themen noch rechter als sein Vorgänger im Präsidentenamt, Andrzej Duda, der ja auch zur PiS gehört.
Was bedeutet jetzt ein Sieg für Polen und für die EU?
Für die Regierung Tusk ist es ein sehr schwerer Schlag. Sie hatte darauf gehofft, dass sie die Blockade durch den Präsidenten endlich beheben kann und sie freie Hand hat, denn der polnische Präsident hat ein Vetorecht. Man könnte es auch positiv sehen und sagen, nun bleibt das Gegengewicht zur Regierung erhalten, eine Art Kontrolle. Aber ich denke, faktisch führt das zu einer gelähmten Regierung und zu einer Instabilität. Denn es kann gut sein, dass die sehr breite Regierungskoalition vielleicht auseinanderbricht und es zu Neuwahlen kommt. Und für die EU heißt es, dass dieses wichtige osteuropäische Land nicht so handlungsfähig ist, wie es sein könnte, und dass die EU-skeptischen nationalistischen Kräfte Aufwind haben und vielleicht sogar in naher Zukunft wieder ans Ruder kommen.
Das die Live-Einschätzung direkt aus der polnischen Hauptstadt Warschau. Das war unsere Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber. Die Ukraine hat der russischen Luftwaffe offenbar einen empfindlichen Schlag versetzt. Der ukrainische Geheimdienst sagt, er habe mehrere Militärflughäfen in Russland angegriffen und dabei rund 40 Kampfflugzeuge zerstört. Ob es tatsächlich so viele sind, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Das russische Verteidigungsministerium hat die Angriffe inzwischen aber bestätigt und auch gesagt, dass mehrere Flugzeuge gebrannt haben. Der ukrainische Präsident Zelensky feiert diesen Angriff seines Geheimdienstes als brillanten Erfolg. Aber ist es das wirklich? Das hat Can Kulakcigil den deutschen Militärexperten Nico Lange gefragt.
der Ukraine ist ein Kugelung. Man muss nur die russischen Militärblogger mitlesen, um zu verstehen, da ist wirklich etwas Signifikantes passiert. Das ist möglicherweise eine der spektakulärsten Geheimdienstoperationen, die es je gegeben hat. Und ob jetzt die Zahl 40 oder 41 für die zerstörten oder beschädigten Bomber stimmt, das kann man tatsächlich nicht überprüfen. Fakt ist, einige russische strategische Bomber sind nachweislich zerstört. Darüber gibt es mittlerweile schon Dokumentationen und das ist für Russland sehr empfindlich, politisch, militärisch und, glaube ich, auch gesellschaftlich, dass es an einer so verwundbaren Stelle so empfindlich getroffen wurde.
Die Aktion war von langer Hand vorbereitet und klingt ein bisschen nach Science Fiction. Vereinfacht gesagt, der ukrainische Geheimdienst setzte nach eigenen Angaben Kampfdrohnen ein, die von Verstecken in Holzhäusern gestartet wurden, die wiederum auf Lastwagen verladen waren. Zum richtigen Zeitpunkt seien die Dächer ferngesteuert geöffnet worden und die Drohnen seien losgeflogen. Frage an Sie, Nico Lange, wie ist eine solche Aktion möglich?
Also es war so, es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Videos, die genau das zeigen. Das erfordert viel technologische Kenntnisse, es erfordert sehr viele Insiderkenntnisse zu Russland, zu russischer Logistik, zu russischen Menschen. Das darf man nicht vergessen. Es geht nicht nur um die Drohnen, sondern es geht um Geheimdienstarbeit der Ukrainer, die vor allen Dingen in Menschenkenntnis beruht und kultureller Kenntnis. Und die Geheimhaltung ist bemerkenswert. Es hat ja 1,5 Jahre gedauert, diese Operation zu planen und durchzuführen. Und es ist gelungen. Und der russischen Seite ist es nicht gelungen, diese Operation zum Beispiel durch Gegenspionage zu verhindern. Das ist bemerkenswert. Es gibt, glaube ich, wenige Geheimdienste auf der Welt, die sowas überhaupt können.
Das die Einschätzung von Militärexperte Nico Lange. Wir bleiben noch im Ausland und schauen jetzt in die USA. Im Bundesstaat Colorado sind bei einem Angriff auf offener Straße mindestens 6 Menschen verletzt worden, Livia Schmid.
Der Vorfall passierte in der Stadt Boulder. Dort hat ein Mann eine Art Flammenwerfer bei dem Angriff benutzt, einen Brandsatz in eine Menschenmenge geworfen und während der Attacke Free Palestine gerufen, wie Zeugen berichteten. Er wurde später festgenommen. Der Angriff habe sich bei einer wöchentlichen Veranstaltung der lokalen jüdischen Gemeinde ereignet, hieß es von der Bundespolizei FBI. Der US-Außenminister Marco Rubio und die Ministerin für innere Sicherheit Kristi Noem ordneten den Vorfall als Terrorangriff ein.
In die Schweiz jetzt, ins Walliser Dorf Platten im Lötschental. Dort erhalten die Behörden langsam ein besseres Bild über die Lage im Gebiet.
Bei dem Gletschersturz letzten Mittwoch sollen insgesamt 6 Millionen Kubikmeter Schutt und Geröll auf Platten gestürzt sein. Dazu kämen 3 Millionen Kubikmeter Eis. Das sagt der Walliser Kantonsgeologe Raphael Majora. Stellenweise türmten sich die Massen über 100 Meter hoch.
Ja, die Lage ist ja weiterhin angespannt. Was bereitet denn den Behörden im Moment am meisten Sorgen?
Zwei Möglichkeiten bereiten den Behörden Sorgen. Da ist einmal das Eis im Schuttkegel. Wenn ein Teil dieses Eises schmelze, dann könne es zu Murgängen kommen, sagt der Kantonsgeologe. Im Moment sei man aber noch zuversichtlich, dass die Staumauer von Verden, die weiter unten im Tal liegt, dieses auffangen könnte. Das andere Szenario, der Fluss Lonza findet irgendwie einen Weg durch den Schuttkegel und bildet in diesem eine sogenannte Wassertasche. Der Abfluss wäre dann schwierig zu kontrollieren, so Majora. Aber auch hier zeigt er sich optimistisch, die Lonza habe einen Kanal gebildet und fließe relativ kontrolliert.
Und wie das aussieht, wie dieser Fluss Lonza sich einen Weg durch diesen Schuttkegel bahnt, dazu hat es Bilder bei uns online in der SRF News App und dort halten wir Sie natürlich auch auf dem Laufenden, wenn sich da was tut im Lötschental. Weiter mit Sport jetzt. Fußball, der FC Basel hat nach dem Meistertitel auch den Schweizer Cup geholt. Die Basler besiegten im Cupfinale im Berner Wankdorf den FC Biel und zwar mit 4:1.
Weil es nach dem Spiel zu einem Unfall kam mit einem FCB-Fan am Bahnhof Wankdorf, hat der FC Basel nach seinem Sieg die Feier kurzfristig abgesagt. Der Mann stürzte nach Polizeiangaben vom Perron und wurde von einem Zug erfasst. Laut der Kantonspolizei Bern wurde der Mann dabei schwer verletzt und liegt nun in kritischem Zustand im Spital. Zur Unfallursache hat die Polizei eine Untersuchung eingeleitet.
Und dann noch Radsport. Der Brite Simon Yates hat den Giro d'Italia gewonnen. Zum Ende der Rundfahrt hatte er im Gesamtklassement fast 4 Minuten Vorsprung auf den Mexikaner Isaac del Toro. Dritter wurde Richard Carapaz aus Ecuador. Und zu den Börsendaten von 6. Der Nikkei-Index in Tokio fällt um 1,5%. Der Euro wird zu 93,45 Rappen gehandelt und der Dollar zu 82,25 Rappen.
Bestens informiert in diese neue Woche. Das war die Sendung heute Morgen. Produziert hat Daniela Püntener. Die Zeit 6:10.
Lucian Schmassmann von SRF Meteo. Wie wird der Wochenstart?
Der wird wechselnd bewölkt. Immer wieder ziehen mal Regengüsse oder auch Gewitter auf. Und Temperaturen sind bei etwa 21 Grad. Und zwar gerade beidseits von der Alpen.
Eis am Morgen. Mit dem Sven Epinet.
Und aus der Morgenredaktion mit dem Gaudenz Swever. Guten Morgen. Für den Sport zuständig ist der Felix Renkli.
Guten Morgen.
Oh, jetzt gehört ihn, muss ich noch mal sagen.
Guten Morgen.
Nein, ich gehört ihn immer noch nicht. Weißt du? Jetzt, wir bringen
hallo,
es.
Hallo.
Jetzt bist du da.
Guten Morgen.
Willkommen, Felix. So schnell kann es gehen und man hört dich. Und wir schauen ein bisschen auf den Giro d'Italia. Der war recht anspruchsvoll dieses Jahr.
Ja, der Giro hat noch ein bisschen mehr Höhenmeter und ist noch ein bisschen länger gewesen, wie dann Tour de France, der dann im Juli ist. Also es war ein Herzrennen gewesen, wo auch viel Ausfall gehabt hat, auch mal gestürzt.
Einer, der aber sicher ins Ziel gekommen ist, ist Simon Yates. Der hat gewonnen für Grossbritannien und ist seit einem Jahr, sprich seit diesem Jahr, bei Visma und Lease ein Bike unter Vertrag, aber es ist noch kein Lebenszeitenvertrag, oder?
Nein, obwohl das ein bisschen der Trend ist im Radsport.
Genau, warum immer mehr Fahrer auf so einen Vertrag auf Lebenszeiten setzen und was das bringt für Crews, sprich für das Team und für den Fahrer selber, das beleuchten wir das nächste. Aber zuerst Cutting Crew hier mit I Just Died In Your Arms Tonight. Der Mandy Morgen, der Wochenstart, das ist SRF 1. Schönen guten Morgen und willkommen. Cutting Crew, wo wir gehört haben, 16 Minuten ab den 6.
Eis am Morgen. Sport.
Ja, wir steigen zusammen aufs Velo, wie das die letzten Tage Haufen gemacht haben von den Profis. Der Simon Yates am erfolgreichsten, der Brit, das ist der Sieger vom Giro d'Italia. Ausgabe 2025, gestern auf der letzten Etappe, hat er den Sieg heimgebracht. Und der Felix Renkli von unserer Sportredaktion ist auch bei uns. Und der Felix, nicht nur am Giro, ist es in der Redaktion grundsätzlich etwas, was euch interessiert oder aufgefallen ist im Radsport. Es geht um die Verträge der Fahrer, aber erzähl du.
Ja, genau gesagt, um Lebensverträge. Das ist nämlich ein bisschen ein Trend im Radsport, dass Topfahrer bei einem Team gerade für eine ganze Karriere unterschreiben. Also da gibt's den Wout van Aert, den Mats Pedersen oder auch den Tadej Pogacar, der immerhin bis 2030 unterschrieben hat.
Wow, und das ist super vielleicht für beide. Ich weiss es nicht. Teams haben einen guten Fahrer ein Leben lang und die Fahrer haben Sicherheit, oder?
Das ist eine Win-Win-Situation, aber auch es gibt auch ein paar Punkte, die man beachten muss. Radsport ist ein Teamsport und ein Spitzenfahrer bringt nur etwas, wenn er die richtigen Helfer um sich herum hat. Unser Experte Sven Montgomery sagt darum.
Absolut, das ist so, dass wenn Pedersen allein bringt, also der bringt schon viel, aber du musst das Päckchen rundherum, musst immer, das wird bei ihm auch eine Bedingung sein, dass wenn er so lange unterschreibt, dass er eben die Fahrer, die er braucht, manchmal ist das sogar namentlich, hat er gewisse Ideen oder zumindest solche Fahrer, die das können, die müssen oder schnell in diesem Team drin sein.
Mhm. Also schauen wir uns so einen Vertrag mal genauer an. Wenn so ein Topfahrer jetzt ausfällt, samt einem Lebensvertrag, wo nicht mehr fahren kann, verletzt sich zum Beispiel schlimm, was ist denn?
Ja genau, das wäre nämlich dann das Risiko.
Das ist so. Da gibt es aber aus eigener Erfahrung, kann ich das erzählen, gibt es natürlich auch Klauseln in den Verträgen drin, wo eine gewisse, wenn du jetzt längere Zeit ausfallst, ich kann den Vertrag vielleicht nicht gerade künden, aber ich kann doch die Zahlen minimieren, was natürlich ein gewisses Risiko für einen Athlet wieder birgt. Aber auch das ist eigentlich weit geregelt, dass du kannst ihn nicht gerade auf Null absetzen.
Also eben, es birgt gewisse Risiken, die man versucht zu minimieren.
Gut, und dann gibt's ja auch noch, man kennt es im Fußball vielleicht, Verhandlungen, wenn ein guter Fahrer bei einem Team ist, ein anderes möchte ihn aber auch unbedingt haben, dann fließen da Transfersummen, oder wie?
Ja, das ist noch nicht so normal im Radsport, aber es kommt immer mehr und es kann schon sein, dass die Lebensverträge das fördern. Also eigentlich ist es noch ein bisschen eine verpönte Sache, die Transfersummen, aber es gibt sie schon und vielleicht immer mehr gerade wegen diesen Verträgen.
Gut, jetzt haben wir abgewogen. Pro und Contra, was glaubst du denn insgesamt? Du hast Vorteile klar aufgezeigt, aber auch Änderungen, die du erwähnt hast. Ist das jetzt am Schluss ein guter Trend für einen Radsport als Mensch?
Ja, also ich würde vorsichtig Ja sagen, einfach weil es den Fahrern mehr Sicherheit gibt, halt in den Sachen, wo es eben mit sich bringt. Und ein Punkt ist auch wichtig, ein Team, das so einen Fahrer für so lange Zeit unter Vertrag nimmt, kann das nur, wenn es finanziell gut dasteht, und zwar langfristig. Der Sven Montgomery sagt...
Darum sage ich, ist eigentlich ein gutes Zeichen für Radsport, dass potente Sponsoren sich für lange Zeit mit einem Team identifizieren.
Lebensvertrag im Radsport also angesagt, sie ist wär im Kommen. Mit vielen Vorteilen, aber auch mit ein bisschen Vorsicht, die geboten ist. Wie immer im Leben. Danke vielmals für den Einblick, Felix. Und das sind Nero per Caso und Sarah. Freie Morgenplanung, 19 Minuten ab der 6. Guten Start in die Woche. Schönen Montagmorgen. Sonntagmorgen, 2. Juni. 7 Minuten noch, dann ist es 6:30. Und man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Wenn man sein Zuhause verliert, sein Haus, sein ganzes Hab und Gut, den Menschen aus dem verschütteten Dorf Platten im Walliser Lötschental ist es genauso gegangen, Gaudenz.
Ja, wir erinnern uns an die dramatischen Tage in Platten. Die 300 Bewohnerinnen und Bewohner sind evakuiert worden. Sie haben 2 Stunden Zeit gehabt, um das Wichtigste einpacken. Dann sind sie bei Freunden und Verwandten in der Gegend untergekommen und haben tagelang gehofft und bangt, dass der Berg doch nicht kommt und sie wieder heim können. Der Berg, der Gletscher, der Schutt ist dann gekommen und hat die Dorfplatte unter sich begraben.
Ja, und ich glaube, man muss zuerst überhaupt begreifen und verstehen, was da passiert ist. Die grosse Belastung spürt auch der Pfarrer vom Lötschental, der Thomas Pfammatter, der in diesen Tagen natürlich einen Haufen Gespräche geführt hat mit Betroffenen. So eine bedrohliche Lage, das hat er selber auch noch nie erlebt. Vor allem eine Frage komme immer und immer wieder.
Wie lange geht das? Also die Unsicherheit. Ist es dort nachher so, wie wir es gewohnt sind? Hä? Dürfen wir wieder normal in unsere Häuser wohnen? Es sind so ganz konkrete Sorgen, also so ganz konkrete Alltagssachen.
Mhm. Und trotzdem gehört er auch gäng wieder das?
Für die Leute im Lötschental sind so Katastrophen nicht etwas Außergewöhnliches. Einer von den Politikern, von den früheren Politikern hat einmal gesagt, wir hier im Lötschental sind Katastrophen erprobt.
Ja, im Lötschental kenne ich mir vor allem die Gefahr durch die Lawinen im Winter. Der Thomas Pfammatter probiert also in diesen Tagen vor allem auf die Menschen zuzugehen. In der ganzen Sorge und in dieser grossen Belastung sieht er aber auch eine Dankbarkeit und eine Hoffnung. Die Solidarität der anderen Menschen im Lötschental, die sei riesig.
Wo einfach in einer Selbstverständlichkeit, sie haben aufgenommen, ihnen haben ein Heim gegeben. Das fasziniert mich in dem Sinne, also berührt mich auch sehr. Da ist so ganz viel Hoffnung drin in dem Moment.
Sagt Thomas Pfammatter, Pfarrer vom Lötschental, wo der Betroffenen rund um Tour zur Seite steht. Wie es den Menschen geht, jetzt ein paar Tage nachher, wo alles verloren haben, darüber reden wir mit ihm. Er ist mein Morgengast in rund 3/4 Stunde, also etwa einem 6:45 hier bei uns auf SRF 1.
Some magazines is all I have of you. Waiting on the day you walk back in my life. Like a newborn child, you made me smile, then stole my heart away. We may be out of touch, but never out of time. Come back to me. Every time you go away, holding on to you like a pair of old shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you. Your little white lies and butterflies made me shed a tear. Still I'm praying on the day that you'll be.
Every time you come around, it's cowboys and choice, or should I choose another?
Anastasia, Cowboys and Kisses. Kurzer Blick auf die Schweizer Strasse.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 6.29 Uhr Stau, der stockend auf diesen Strecken. Region Basel, A2 Richtung Luzern, dort ab dem Grenzübergang Weil. Und folglich auch auf der A3 ab der Dreirosenbrücke. Dann Region Solothurn, A1 Richtung Bern, zwischen Gunzgen und Önsingen. Und im Aargau auf der A1 Richtung Zürich, zwischen Aarau-West und Birfeld. Dann führt die Region Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Spreitenbach, auf dem Westring ab Urdorf Süd, auf der A1 Richtung Zürich ab Effretikon und noch im Graubünden, dort ist die Julierstraße in beiden Richtungen gesperrt, der Julierpass wegen eines Steinschlags zwischen Bivio und Marmorano. Jetzt ist es halbi, Zeit für den Lukas Lütti.
In Polen sieht es danach aus, dass der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl gewinnen wird. Polnische Medien berichten, es seien alle Stimmen ausgezählt. Nawrocki kommt demnach auf fast 51% der Stimmen. Rafał Trzaskowski, der Kandidat der liberalen Regierung, erhält gut 49% der Stimmen. Bei dem Gletschersturz letzten Mittwoch im Walliser Dorf Platten sind insgesamt 6 Millionen Kubikmeter Schutt und Geröll auf Platten gestürzt. Dazu kämen 3 Millionen Kubikmeter Eis. Das sagt der Walliser Kantonsgeologe Raphael Majora. Stellenweise türmten sich die Massen über 100 Meter hoch. Im US-Bundesstaat Colorado sind bei einem Angriff auf offener Straße mindestens 6 Menschen verletzt worden. Der Vorfall passierte in der Stadt Boulder. Dort hat ein Mann eine Art Flammenwerfer bei dem Angriff benutzt, einen Brandsatz in eine Menschenmenge geworfen und während der Attacke «Free Palestine» gerufen, wie Zeugen berichten. Der Mann wurde festgenommen.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
Thank you.
Roger Hodgson, Hungry. That's the way it is. Schönen guten Morgen. Das ist der Montagmorgen, SRF 1 am 23 vor 7. Am Mikrofon des Sven Epine aus der Morgenredaktion, der Gaudenz Weber.
Guten Morgen, schönen Morgen.
Und wenn man das hört, dann treibst du fast das Wasser in die Augen, oder? Du hast noch mal live gesehen, Santana.
Ja, das war eines meiner ersten grossen Konzerte in Zürich im Hallenstadion. Santana, ich würde sagen, etwa 1980. Wahrscheinlich am 5. Juli 1980. Bin ich gerade schauen, wann der im 80 gespielt hat.
So geht's. Wirklich. Du musst dich erinnern, grosser. Tolle Sache gewesen.
Ich war jetzt 17. Gewesen.
Hey, Wahnsinn. Und er kommt wieder und hat natürlich... All die legendären Gitarrenriffs und Soli hat er natürlich mit im Gepäck dabei. Und von denen könnten wir endlos spielen hier. Ah, ist einfach immer schön. Also, am Samstag spielt er im Hallenstadion und wir schauen ein bisschen genauer her für alle Fans und vielleicht die, die noch kein Ticket ergattert haben. Lohnt sich in Nähe zu bleiben. Mehr aber nach Travis, damit Sing. Guten Montagmorgen allerseits.
Too long. But if you sing, sing.
Mit Sing, 18 Minuten noch, dann ist es 7. Ja, komm, hört man seine Gitarre-Riffs, dann weiss man, wer an dieser Gitarre ist oder steht oder sitzt. Der Carlos Santana. Grossartiger Musiker, seit Jahrzehnten unterwegs. Und unser Morgenredakteur, der Gaudenz, ist 1980 mit im Hallenstadion und hast nicht all diese Songs, aber viele von unseren Hits, die er dann schon gehabt, natürlich live mitgehört.
Ja, oder? Absolut. Das war eines von meinen allerersten grossen Konzerten im Hallenstadion, Santana Live. Wahrscheinlich am 5. Juli 1980, also schnell nachgeschaut, wenn der im 80er zu Zürich war. Das war natürlich ein super Konzert. Ich natürlich 17, gell? Der ist natürlich wahnsinnig beeindruckt.
Glaube ich, ja.
Also nur schon der Fakt, im Hallenstadion zu sein, mit 10'000 anderen Leuten.
Das ist toll. Und der Carlos Santana selber sagt ja, er als Künstler fühlt sich ein bisschen wie ein Wasserschlauch. Und erst muss man kurz mal überlegen und sagen, wie meint er jetzt das? Aber lassen wir zuerst rein.
We are just like a hose. People are flowers, music is the water, we're a hose.
Also, wir sind eine Art Gartenschlauch. Die Leute, das Publikum, das sind Blumen. Und wir als Musiker, wir sind das Wasser, das dann quasi die Blumen gießt.
Wie poetisch.
Ja, wirklich, ein schönes Bild. Und noch schöner ist es, dass der Carlos Santana so manches Jahr nach dem ersten Konzert von ihm im Hallenstadion wieder zurückkommt ins Hallenstadion. Und zwar schon bald, am Samstag, 28. Juni. Dort ist er mit dabei. Und dir vielleicht auch.
SRF 1 Gratis-Tickets. Präsentiert von TAC AB Entertainment.
So, jetzt braucht es einfach ein bisschen Glück und vielleicht die richtige Nummer. 0848 440 222. 0848 440 222. Es gibt einmal zwei Tickets für Carlos Santana, die legendäre Gitarrenlegende mit mexikanischen Wurzeln, die auf eine grossartige 50-jährige Karriere zurückschaut. Zwei Tickets gibt es jetzt also mit ein bisschen Glück.
Ja, und ich darf, glaube ich, leider nicht mitmachen bei diesem Wettbewerb.
Leider nicht. Aber du darfst dich freuen, wenn jetzt ein Song kommt da von ihm. Wir hören natürlich einen «Oje, oje, como va?» Oh, wunderbar. Und da ist nochmal die Nummer 0848 440222. Zwei Tickets für Carlos Santana vom 28. Juni im Hallenstadion. Viel Glück beim Durchkommen. Legendär, der Santana, Oye, como va? Mit dem berühmten Beat. Und er ist auch gleich im Hallenstadion am 28. Juni, am Samstagabend. Und mit dabei aus St. Gallen ist auch Patricia Braun. Guten Morgen, Patricia.
Guten Morgen, Sven.
Du, herzliche Gratulation. Einfach Glück gehabt, durchgekommen und gerade die zwei Tickets geschnappt.
Ja, gar nicht damit gerechnet.
Wunderbar. Umso schöner.
Und wenn... Hast du verschrocken, so überrascht.
Ja, schau jetzt, das ist doch toll. Dann tust du das schön einplanen und wen nimmst du mit? Wer bekommt dein zweites Billett, das du heute geholt hast hier bei uns?
Der Markus, der jetzt am Schlafen ist.
Und das ist wer, der Markus?
Das ist mein Mann.
Ja, wunderbar. Also, dann würde ich ihn jetzt sanft wecken mit einem Käferli und sagen, wir gehen zum Santa Ana. Ist das eine Idee?
Also wecken ist nicht so eine gute Idee, okay. Aber nachher sagen.
Ja, ja, das muss nicht jetzt
so
sein.
So eine gute Nachricht.
Okay. Schon mal. Ja, ja, stimmt. Lass ihn noch ein bisschen pfüßeln und dann sagst du es. Hey, viel Spass beim Konzert und danke fürs Anrufen.
Danke vielmals, ja.
Gerne.
Adieu miteinander.
Tschüss, Patricia. Ciao, ciao. Ja, so macht man jemanden glücklich, der an Santana Konzert kann. Und das lohnt sich, wenn man also mit SRF 1 am Morgen in den Tag startet. Und es gibt auch andere Momente, die schön sind. Das bringt uns zum nächsten Thema, wo es sich lohnt, im wahrsten Sinn vom Wort, dass sie bei uns im Kopf bleiben. In dieser Kategorie gehört bei vielen Menschen wahrscheinlich auch etwas, was wir schon länger her gemacht haben, nämlich die Fahrprüfung.
Ja, das sind Erinnerungen, oder? Und im Treffpunkt schauen wir da die ganze Woche zurück, wie das früher war mit dem Autofahren und allem drum und dran. Und heute Vormittag hören wir eben so ein bisschen Räubergeschichten von Hörerinnen und Hörern von ihren Fahrprüfungen lang her, in den 50er und 60er Jahren. Zum Beispiel die Geschichte von Guido Sauber, der als 20-Jähriger im Jahr 1959 die Lausanne Prüfung gemacht hat. Der Fahrlehrer hat ihn zügig den Hocker drauf gelotzt.
Und oben an der Avenue Dusche hat er mir gesagt, ich soll parkieren. Das habe ich gemacht. Dann hat er mir gesagt, er müsse jetzt zum Coiffeur. Ich müsse ein bisschen warten. Nach 20 Minuten ist er wieder gekommen und hat gesagt, ich soll wieder an die Kathedralen rauffahren. Und dort hat er mir gesagt, ich sei die Autoprüfung bestanden. Ist also damals noch nicht so schwierig gewesen.
Ja, schön, wenn man das so hört, aus ein bisschen Distanz. Erinnerungen an das Autofahren aus früheren Zeiten. Ja, machst du dich deine Fahrprüfung auch erinnern?
Ja, ungefähr, ja. Ja.
Wie viel Anläufe?
Ist ein bisschen, im Fall doch ein
Anläufe. Schau jetzt eben, ist
ein bisschen härter zu und her
gegangen. Also, wir schauen zurück. Unsere Zeitzeugen, die berichten noch ein bisschen mehr schöne Geschichten von früher im Treffpunkt. Heute am Vormittag zwischen 10 und 11 da bei uns auf dem Eis.
Das waren noch Zeiten. So sind wir früher Auto gefahren.
SRF 1. Oceans in between us, Mars and Venus, so far apart. Hoping, just barely hoping, bleeding and broken from open hearts. Take my hand, if you can take me as I am. Take my love, if you can love me, that's enough, that's enough. But don't your guard down. When the morning comes round, you come round too. But if you could see us from a distance, you know I've always been so close to you. Take my hand, if you can take me as I am.
Noah Cyrus und der Vans Joy. Everybody needs someone. 6 Minuten noch, dann ist es 7.
SRF Meteo.
Ja, und damit Zeit für SRF Meteo und heute mit dem Lucian Schmassmann. Guten Morgen, Lucian.
Guten Morgen, Sven.
Ja, es ist nicht so viel mit Sonne heute, oder? Zum Wochenstart. Oder gibt es ein paar Strahlen, die durch die Wolken drücken?
Ja, ein paar Strahlen wird es wahrscheinlich für die meisten mal geben, aber grundsätzlich ist es ein mehrheitlich grauer Tag, wechselnd bis stark bewölkt ist es und dazu auch immer wieder mal nass. Wir haben jetzt schon in den letzten paar Stunden so eine Regenzone gehabt, die von Westen her reingekommen ist. Nur noch ganz im Osten ist es momentan noch trocken, zum Beispiel in grossen Teilen vom Kanton Graubünden. Aber die Regenzone, die zieht jetzt auch dort mehr und mehr nach Osten voran. Dafür gibt es dann dahinter mit einmal eine trockene Phase, bevor aber schon wieder die nächsten Regengüsse und vor allem auch die nächsten Gewitter können aufziehen. Und die Gewitter, die können dann vor allem am Nachmittag doch an gewissen Ort auch recht viel Regen in kurzer Zeit bringen. Und ich schaue da noch extra aufs Tessin, weil dort ziehen auch Gewitter auf heute und die sind doch noch so vom Potenzial her ein bisschen kräftiger. Dort ist nicht nur der grosse Regen, den es geben kann, oder viele Regen, die es geben kann, sondern auch ein paar grössere Hagelkörner, die da durchaus mit dabei sein könnten. Und auch ein paar Sturmböen sind dann gerade im Tessin durchaus mal möglich. Temperaturen 21 Grad, und zwar gerade beidseits von der Alpen.
Tipptopp. Und ja, es ist also nicht der Dauerregen, aber immer wieder mit Regen zu rechnen, egal wo man unterwegs ist heute im Land. Wie sieht es denn morgen mit der Sonne aus? Ein bisschen mehr Chancen?
Sieht ein bisschen besser aus. Vor allem am Vormittag haben wir doch an einigen Orten mal längere sonnige Phase vor uns. Bevor es dann aber wieder aufköcheln, bevor wieder neue Wolken entstehen, grössere Quellwolken und schlussendlich eben auch Gewitterwolken. Und gerade am Nachmittag gibt es dann vor allem über dem Jura, über den Voralpen und allgemein auf der Alpen-Südseite, doch an einigen Orten wieder die Platzregen und Gewitter. Zum Teil können die dann auch ins Flachland laufen, aber insgesamt ist es doch ein bisschen freundlicher als heute und gerade über dem Flachland doch viel länger auch trocken.
Yes, it's much too.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 6.59 Uhr Stau, der stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern, ab dem Grenzübergang Weil und folglich auf der A3 ab der Dreirosenbrücke. Dann Region Solothurn A1 Richtung Bern, zwischen Gunzgen und Önsingen, im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Aarau Ost und Birfeld und für Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Spreitenbach, auf dem Westring ab Uitikon, auf der A1 Richtung Zürich ab Effretikon und auch auf der Oberlandautobahn ab Hegnau. Und noch Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern ab Rothenburg. Jetzt ist es 7 Uhr. Zeit fürs heute Morgen mit der Romana Kaiser. Guten Morgen.
Guten Morgen. Bei der Präsidentschaftswahl in Polen hat der Wind am Schluss noch gedreht. Nach einem engen Rennen steht Karol Nawrocki als Sieger fest. Er ist der EU-kritische Kandidat. Und wir sprechen über die spektakulären Angriffe der Ukraine auf russische Militärflugplätze. Moskau bestätige zwar, dass es Angriffe gegeben habe, wolle jetzt aber rasch davon ablenken. Das sagt unser Korrespondent in Moskau. Livia Schmid ist heute früh mit mir im Studio. Wettermäßig sieht es heute leider ein bisschen anders aus als noch am Wochenende.
Guten Morgen. Ja, heute ist es vor allem grau. Es hat viele Wolken, dazu gibt es Regenschauer und auch Gewitter. Das Ganze bei 21 Grad.
Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen haben sich die beiden Kandidaten ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Gemäß dem offiziellen Ergebnis gewinnt der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl hauchdünn mit fast 51% der Stimmen. In den ersten Prognosen nach der Wahl hat noch sein Gegenkandidat geführt, das ist Rafael Trzaskowski von der proeuropäischen Regierung. Jetzt aber gewinnt Nawrocki. Was hat denn da den Ausschlag gegeben für den Sieg? Das habe ich heute früh unsere Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber in Warschau gefragt.
Ja, Nawrocki ist bei der knappen Mehrheit der Polen und Polinnen einfach besser angekommen als sein Herausforderer. Mit seiner hemdsärmeligen Art und seinen harten, pointierten Aussagen konnte er überzeugen. Offenbar eben mehr als der weltläufige Städte Trzaskowski, der eher etwas elitär wirkt. Und Polen ist nach wie vor ein sehr konservatives, nach innen gekehrtes Land, das nicht zu viel Veränderung und nicht zu viel Einmischung von außen will. Und diesen Leuten schien Nawrocki offenbar die bessere Wahl. Und außerdem ist das Resultat auch ein Misstrauensvotum gegenüber der Regierung von Donald Tusk. Viele sind unzufrieden damit, dass die Regierung nicht das geliefert hat, was sie versprochen hat.